Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ich war vor kurzem im Kino und habe dort ein Toilettenschild entdeckt. Da war eine weibliche Figur drauf mit einem Rock, eine männliche Figur mit einer Hose und dann eine Figur mit halb Rock, halb Hose. Also das heißt, diese Toiletten sind für alle offen. Und darunter stand dann: Seien Sie, wie Sie wollen, aber bitte Hände waschen. Und ich dachte mir, das ist der Versuch eines menschlichen, eines freundlichen, eines offenen Umgangs mit einem Thema, was seit einigen Jahren hochkontrovers ist. Wann ist ein Mann und was macht eine Frau zur Frau? Die Ampelregierung hat ein Gesetz verabschiedet, das es Menschen einfacher machen soll, die darauf eben keine so eindeutige Antwort haben. Das Selbstbestimmungsgesetz. Die Betroffenen sagen, das ist ein Meilenstein. Kritiker sagen, das ist in dieser Form gefährlich, zum Beispiel für Frauen und für Jugendliche. Das ist eine Diskussion voller Vorwürfe und mit viel Hass. Und wir wollen diskutieren, wie wir diesem Hass entgegenwirken können, wie wir offen als Gesellschaft miteinander über ein Thema reden können, was für viele neu ist. Wir wollen wissen, welche Sorgen berechtigt sind und welche nicht und vielleicht auch über welche Definitionen wir neu nachdenken sollten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich den Autor Till Randolph Ammeling. Ich meine Hans-Jürgen Voss, den Sexualwissenschaftler, und ich meine Mareike Lotte-Wulff, sie ist Bundestagsabgeordnete für die CDU. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch nicht nur uns vier, wir sind nicht allein. Die Volkswagen-Stiftung hat uns und unser Publikum ins Schloss Herrenhausen in Hannover eingeladen. Guten Abend auch an Sie alle. Herr Ammeling, wir hatten gerade ein leichtes Gelächter, als ich erzählt habe, dass da nicht nur stand, seien Sie, wie Sie wollen, aber bitte Hände waschen. Sie sind Autor, Sie sind selber ein Mensch, der eine Geschlechtsanpassung gemacht hat. Wie oft können Sie über das Thema lachen?
Ja, also ich lache gerne. Ich mache auch gerne mal einen Witz über mich selber. Ich glaube, persönlich kommt man sehr gut durchs Leben, wenn man nicht alles tot ernst nimmt. Und so ein Toilettenschild ist natürlich auch reizend, denn es spielt ja auch auf ein sehr weit verbreitetes Problem an, nämlich auf die mangelnde Hygiene doch nicht weniger Menschen und gerade auch nicht weniger männlicher Menschen. Von daher ist so ein netter, charmanter Hinweis doch ganz schön. Aber natürlich ist auch diese Form der Toilette nicht unumstritten, denn die Frage ist, wer will denn zusammen auf eine Toilette gehen? Also die meisten Toiletten sind ja bisher nach Männern und Frauen getrennt. Das Toilettenthema ist dann natürlich für alle konfliktbehaftet, die allein durch ihre äußerliche Erscheinung immer wieder Zweifel wecken und sich Fragen gefallen lassen müssen, ob sie jetzt an der richtigen oder im richtigen Raum sind, bis aber auch zu sehr brüsken und empörten, noch wütenden Reaktionen. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, für die der Toilettengang dann auch nicht selbstverständlich ist. Von daher ist es erstmal grundsätzlich zu begrüßen, wenn es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, die so aufgestellt sind, wie zum Beispiel die Toilette im Zug oder im Flugzeug. Aber man darf dann nicht vergessen, dass das nicht für alle die richtige und wünschenswerte Lösung ist.
Frau Wulff, Sie sind in den politischen Debatten rund um das Selbstbestimmungsgesetz, auf das wir noch kommen werden, ausführlich eine der Stimmen der CDU, CSU. Wenn Sie jetzt Herrn Ammeling hören, was ist denn Ihr Eindruck für Menschen, die betroffen sind? Ist das selbst im Witz noch eine Ernsthaftigkeit?
Also das fragen Sie jetzt eine Politikerin. Also schwierig. Naja, es ist natürlich tatsächlich für diejenigen, die betroffen sind, eine Ernsthaftigkeit. Ich habe vielleicht zu meinem Hintergrund, als dieses Thema mir angeboten wurde im Deutschen Bundestag, ich war ja Berichterstatterin dafür. Es ist ein Thema, um das reißen sich CDU-Politiker in der Regel nicht, weil es natürlich ein schwieriges Thema ist. Ich habe erlebt in meiner Schulklasse damals eine Person, die betroffen war. Und deshalb dachte ich, wenn ich das Thema begleite, habe ich schon mal eine Perspektive die vielleicht gar nicht schlecht ist, um so ein Gesetzgebungsverfahren mitzubegleiten. Und Herr Amelung, finde ich, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Natürlich ist das für diejenigen, die transgeschlechtlich sind und sich vielleicht auch in diesem Findungsprozess befinden, der ja sehr lange dauern kann, ein Thema. Auf welche Toilette gehe ich? Habe ich mit Aggressionen zu rechnen? Wird da vielleicht sogar jemand gewalttätig oder ähnliches? Und ich glaube, dass diese Betroffenheit können wir nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Frauen in dieser Gesellschaft auch gewisse Schutzräume für sich beanspruchen, aus sehr guten Gründen. Und wir diese durch diese Debatten nicht auflösen sollten, sondern auch hier das legitime Interesse weiterhin schützen müssen, dass Frauen eben auch auf eine Damentoilette gehen können. Ich finde es interessant, dass wir jetzt gerade damit die Debatte beginnen. Das ist natürlich ein sehr praktisches Thema, auch sehr kontrovers diskutiert irgendwo. Aber ich glaube, wir müssen lernen als Gesellschaft, nicht nur humorvoll mit dem Thema umzugehen, sondern auch ernsthaft mit beiden Seiten und beide natürlich berücksichtigen.
Ich habe mir gedacht, dass wir so anfangen, weil ich habe mir ewig überlegt, wie wir anfangen, wie wird man diesem komplexen Thema gerecht. Und dann war mein Gedanke, so könnte man es vielleicht auf der einen Seite eben auf etwas ganz Alltägliches runterbrechen, aber auf der anderen Seite eben auch vielleicht einen Moment finden, wo es eben tatsächlich um was geht, was alle betrifft, nämlich saubere Hände. Aber das zeigt ja eben auch, was es für eine heikle Debatte ist. Herr Voss, Sie sind Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung. Aus Ihrer Sicht, war das ein Lacher, dieser Gedanke rund um die Hände waschen, oder ist das auch etwas, wo man die Ernsthaftigkeit eigentlich noch ein bisschen höher legen müsste?
Ich finde, an den Stellen, man muss die Ernsthaftigkeit nicht zu hoch legen. Ich glaube, gerade bei dem Geschlechterthema ist die Ernsthaftigkeit mitunter zu hoch gelegt. Also, und ich weiß immer gar nicht, wo es herkommt. Ich finde es im Moment wichtig, dass wir gerade über Fragen von Körper, Geschlecht und Sexualität in der Gesellschaft überhaupt erstmal sprechen und diskutieren. Und da kann es ganz unterschiedliche Positionen geben, werden ja auch in den unterschiedlichen Medien ausgetragen. Und die führen am Ende dazu, dass wir tatsächlich auch bei solchen Punkten wie Selbstbestimmung weiterkommen. Also zum Beispiel jetzt Damenklo und Männerklo, ich komme nochmal darauf zurück, das gibt es ja durchaus schon lange, aber es hat gerade nicht die Selbstbestimmung von Frauen erstmal gesichert, sondern noch in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik konnte der Ehemann die Erwerbsarbeit der Ehefrau kündigen, wenn er der Meinung war, sie würde ihre häuslichen Pflichten im Haushalt vernachlässigen. Das war damals noch der Sachstand. Das bedeutet, wir mussten uns überhaupt erst mal erarbeiten, dass offensichtlich Frauen das gleiche Recht haben, eine Erwerbsarbeit einzugehen und die auch selber zu kündigen, wenn sie das wollen. Erst im Jahr 1997 wurde Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand. Also die gesamte Gesellschaft ist auf den Weg gekommen, überhaupt erst mal darüber nachzudenken, was eigentlich Selbstbestimmung bedeuten kann. Und ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Und jetzt kommen wir eben auch bei den Themenfeldern Vielfalt an. Und das würde ich auch sagen, ist gut so, dass die Gesellschaft so diskutiert.
Das ist ein großer Bogen, wenn wir über Selbstbestimmung sprechen. Herr Amelung.
Ist natürlich erstmal richtig, dass die Gleichstellung der Geschlechter kein Sprint war. Dennoch muss man jetzt gerade, um mal bei dem praktischen Beispiel Toiletten zu bleiben, muss man doch darauf hinweisen, dass gerade die geschlechtergetrennten Toiletten überhaupt erst ermöglicht haben, dass Frauen in den öffentlichen Raum konnten, also dass sie da im öffentlichen Raum teilhaben konnten.
Ich wollte eigentlich gar keine Diskussion über die Geschichte der Toilette. Es war.
Da kommen wir jetzt nicht mehr raus.
Einfach nur.
Ein heikles Thema.
Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Transmenschen es gibt oder nicht-binäre Menschen, alles Begriffe, die wir auch noch mal klären werden. Aber es ist ein Riesenaufregerthema. Frau Wulff, können Sie sich erklären, warum?
Naja, wahrscheinlich, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die erstmal darauf beruht, dass wir davon ausgehen, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Und danach ist fast alles in unserem Leben organisiert. Und ich würde sagen, das ist eine Normalität für wahrscheinlich 99,9% oder 99,5, ich weiß nicht, die genauen Zahlen sind ja schwer zu bestimmen. Und daran leben wir im Moment. Und es ist eigentlich auch für mich gar nicht so absehbar, dass sich dieses Verständnis in der gesamten Breite irgendwie auflöst. Also es ist einfach eine Realität, dass wir mit männlichen und weiblichen Körpern leben und das Geschlecht eine biologische Fundierung hat natürlich. Gleichzeitig gibt es Menschen, die transgeschlechtlich sind. Eine kleine Anzahl, das wurde ja auch schon durch das Transsexuellengesetz, den Vorgänger des Selbstbestimmungsgesetzes, anerkannt. Und ich habe mich ein bisschen mit dem historischen Kontext dieses Gesetzes mal beschäftigt. Das ist sehr interessant, weil da gab es noch einen Vermittlungsausschuss und danach ist das tatsächlich einstimmig durch den Bundestag gegangen. Also da gab es einen Konsens darüber, dass man gesagt hat, ja, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sind transgeschlechtlich, die haben ein eindeutiges biologisches Geschlecht, mit dem sie sich wirklich nicht identifizieren können. Und für die bauen wir jetzt einen rechtlichen Weg.
Das ist das alte Gesetz.
Das ist das
80er Jahre.
Ja, naja, gut. Also das ist im Prinzip heute natürlich auch weiterhin die Logik, würde ich sagen. Nur, dass die Hürden jetzt nicht mehr bestehen, die das alte Gesetz vorgeschrieben hat. Und ich glaube, das ist einfach das Aufregerthema, weil es natürlich in bestimmten Gruppen, also ich habe an der Humboldt-Uni in Berlin studiert. Ich habe da auch die Fakultät für Gender Studies ein paar Mal besucht und mir Vorlesungen angehört. Aus meiner Sicht gefühlt eine Radikalisierung gibt, was diese Thematik angeht, die davon ausgeht, dass man sagt, wir müssen jetzt alle diese Zweigeschlechtlichkeit, in der wir gut und viele auch gerne leben, komplett auflösen, um eine tolerante Gesellschaft zu werden. Und ich glaube, da entsteht bei vielen Menschen einfach Widerstand. Und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, jetzt in diesem Widerstand sozusagen Brücken zu bauen, Wege zu finden, eine tolerante Gesellschaft zu sein, auf der einen Seite zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich und anders sind, und auf der anderen Seite aber auch uns einzugestehen, dass wir Männer und Frauen in dieser Gesellschaft haben, dass es für uns eine Grundlage ist, wie wir das Leben organisieren. Und ich glaube, dass es diesen Weg gibt, und deshalb habe ich mich auch fürs Gesetz engagiert.
Ich will jetzt nicht zu historisch werden, aber man könnte sich das gerade noch mal anders angucken, dass wir heute in Gesellschaft so intensiv dazu diskutieren. Geradezu Vielfalt hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir wesentliche Veränderungen für Vielfalt tatsächlich erst ganz neu haben. Nämlich erst 1994 wurde der Strafparagraf 175 gegen männlichen Sex auch in den alten Bundesländern abgeschafft, damals noch in Angleichung an DDR-Recht. Seit 2010 haben wir die größeren Debatten um Transgeschlechtlichkeit und Intergeschlechtlichkeit. Und natürlich gibt es dazu Aushandlungsbedarfe, gerade im Kontext Selbstbestimmung. Und wir erarbeiten uns im Moment gerade in Gesellschaft diese Selbstbestimmung. Und im Übrigen auch gar nicht nur in diesem geschlechtlichen Rahmen und nicht nur bezogen auf Vielfalt, sondern durchaus auch bezogen auf sexualisierte Gewalt. Also auch seit 2010 durch die Aufdeckung von ganz massiver Gewalt an der Odenwaldschule, am Canisius, also an ganz vielen Institutionen, ist in den Blick gekommen, wir müssen für Selbstbestimmung in der Gesellschaft etwas tun. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, ihren Körper zu kennen, ihn schön zu finden und gut zu finden, also ihn auch zu stärken, also ein Empowerment bei Kindern schon anzusetzen, und dass wir da tatsächlich das auch mit Leben erfüllen, was eigentlich länger schon Aufgabe war, nämlich seit 1968 über den Beschluss der Kultusministerkonferenz, dass es eine vernünftige sexuelle Bildung an Schulen geben soll, die bis heute nicht umgesetzt ist. Vielleicht ein kleiner Schlenker, weil wir jetzt schon ganz selbstverständlich dabei sind, zu sagen, Transsexuellengesetz 1980, BRD, selbstverständlich gab es auch sowas Ähnliches, ein Transsexuellengesetz in der DDR. Das wäre im Sinne auch für eine ernsthafte Debatte notwendig, die unterschiedlichen Deutschlands wiederum zusammenzuführen und zusammenzudenken, weil das tatsächlich etwas ist, was gerade in den neuen Bundesländern nicht verstanden wird, dass wir bei Themen zu Geschlecht, zu Sexualität, zu egal welchem Thema, immer ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die Westgeschichte die allgemeine ist.
Das sagt der Sexualwissenschaftler in unserer Runde, Heinz-Jürgen Voss. Herr Amelung, Sie sind als Autor auch jemand, der sich vor allem mit geschlechterpolitischen Themen beschäftigt. Sie sind auch jemand, der sehr klar Meinung bezieht. Wie erklären Sie sich, dass es eine Diskussion ist, die oft so bitter ernst, auch böse geführt wird?
Die Eskalation findet vor allen Dingen, würde ich behaupten, zwischen bestimmten Frauengruppen und Queeren und Transaktivisten statt. Und hier ist, denke ich mal, ein wesentlicher Punkt, dass der Wille, die Position der jeweils anderen Seite zumindest versuchen zu verstehen, nicht ausreichend gegeben ist. Seit ungefähr 2016 beobachte ich die Debatten und die Eskalation. Sie hat auch gerade feministische, aber auch lesbische Kreise erfasst. Auch lesbische Kreise, die auch schon in den 80ern eigentlich transinklusiv waren, also wo immer schon Transfrauen und Transmänner ein Thema waren, auch Teil dieser Kreise. Aber plötzlich waren dann auch Frauen aus diesem Kreis aversiv, aufgebracht und aufgeregt, weil anstatt, dass man sich sozusagen sachlich mit ihnen auseinandersetzt, mit ihren Bedenken, ihrer Kritik, gibt es sozusagen nur gleich frontal Aggressivität, Beleidigungen, bis hin auch zu unappetitlichen, sexualisierten Drohungen. Und da ist für mich völlig klar, dass hier dann auch die Bereitschaft regelrecht schwindet, überhaupt noch sich auf die andere Seite einlassen zu wollen. Ich bin der Ansicht, dass hier der Startpunkt leider von der queeren und Transseite ausgegangen ist.
Transseite heißt für Sie?
Transseite heißt für mich die transaktivistische Seite. Ich sage mal so, ich gehöre jetzt auch zu den Transpersonen, die nicht hinter vielen transaktivistischen Positionen stehen, weil sie überziehen und auch Grenzen anderer missachten, also auch gezielt missachten und dann entsprechende, finde ich, auch vermeidbare Gegenreaktionen produzieren.
Welche Rolle spielt Sprache dabei? Herr Voss, Sie dürfen gleich. Ich will noch eine Nachfrage an Herrn Amelung stellen. Welche Rolle spielt Sprache dabei, Herr Amelung? Weil ich habe mir zum Beispiel zwei Seiten aufgeschrieben, nur mit Definitionen, wo es auch darum ging, dass ich auf Nummer sicher gehen will, dass ich nicht eine Formulierung nehmen will, die nicht richtig ist. Also ich habe mir zum Beispiel eben aufgeschrieben, als Transmann wird ein Mann bezeichnet, dessen Geschlechtsidentität männlich ist, der bei der Geburt aber einen weiblichen Geschlechtseintrag erhalten hat. Und da gibt es ja immer wieder auch Diskussionen darüber, welche Wortwahl die richtige ist. Deswegen meine Frage an Sie, welche Rolle spielt Sprache?
Also Sprache spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Hier hat auch in den letzten Jahren dann, finde ich, auch zu Lasten von Frauen etwas stattgefunden, wo um sozusagen Transpersonen entgegenzukommen oder auch Personen, die sich als nicht-binär definieren, wurde es als erwünscht erachtet und auch in einigen Handreichen und Leitfäden erläutert, man solle doch jetzt bitte nicht mehr von Muttermilch sprechen, so, sondern von Brustmilch, oder man solle doch nicht mehr Gebärmutter sagen, man solle dies nicht, man solle das nicht. Und in einigen Bereichen war es so, dass die Reaktion darauf etwas überzogen war, weil es eigentlich klar war, es war nur gedacht zwischen direkten, praktisches Anwendungsbeispiel, Arzt-Patienten-Gespräch oder so. Also bei anderen Sachen hat man aber gesehen, der Anspruch war dann schon ein etwas universeller, also dass dann doch bitte als Regelfall davon ausgegangen werden solle, dass da jemand trans oder nicht binär ist und dass die neuen Begriffe die erste Wahl sein sollen. Ja, das war dann auch nicht unbedingt geschickt.
Nicht binär, vielleicht noch kurz als Erklärung, ist jemand, der sich weder als männlich noch weiblich sieht. Genau. Da gibt es ein Nicken. Herr Voss, Sie dürfen sofort, aber ich, Frau Wulff, ich hatte gesehen bei Ihnen, Sie haben ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als es um bestimmte Begriffe ging.
Achso, ich wollte gar nicht auf die Begriffe eingehen, sondern nochmal auf die Bedeutung auch von Sprache, weil ich glaube, da werden wir wahrscheinlich eine Diskussion bekommen, weil es tatsächlich der erste Punkt, der uns bei diesem Gesetz gestört hat, war dieser Begriff Selbstbestimmungsgesetz. Weil der suggeriert, dass Geschlecht etwas ist, was komplett selbstbestimmt ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen hier geht im Raum. Also ich habe mir mein Geschlecht nicht ausgesucht. Ich wurde so geboren. Und ich glaube auch für viele transgeschlechtliche Personen, mit denen ich gesprochen habe, auch die sagen, wenn ich mein Schicksal hätte wählen können, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Weg genommen, weil das doch ein sehr harter Weg tatsächlich auch ist. Dieser Titel Selbstbestimmung, der kommt natürlich daher, dass Transmenschen sich durch das TSG, also das Transsexuellengesetz, vorher ja fremdbestimmt gefühlt haben vom Staat, weil sie Gutachten vorlegen mussten und haben deshalb gesagt, wir wollen uns selber bestimmen. Wenn wir jetzt aber ein Selbstbestimmungsgesetz bekommen, nachdem jeder voraussetzungslos seinen Geschlechtseintrag ändern lassen kann, suggeriert das im Prinzip allen, wir müssen jetzt nochmal über unser Geschlecht nachdenken vielleicht, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen. Diese Selbstbestimmung sozusagen, aus meiner Sicht geht es schon vom Titel des Gesetzes her zu weit und ist eine Vorstellung, die ich über Geschlecht und auch viele in meiner Fraktion, wir haben das auch sehr intensiv diskutiert tatsächlich, so nicht teilen. Und deswegen halte ich es auch für ein falsches gesellschaftspolitisches Signal, wenn man sagt, ab jetzt kann sich jeder selbst etwas aussuchen, weil es bei sehr vielen Menschen so ist, dass sie Geschlecht als Schicksal empfinden. Und ich glaube, das gilt gerade für transgeschlechtliche Menschen insbesondere.
Herr Amelung nickt. Herr Voss, ich habe gehört, Sie hätten da eine andere Meinung.
Aus einer sexualwissenschaftlichen Perspektive hat man da quasi von Natur aus eine andere Haltung dazu. Mein Themenfeld ist Zentralprävention von sexualisierter Gewalt und Förderung von geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung. Das bedeutet, natürlich geht es mir ganz zentral um Selbstbestimmung, nämlich dass Personen selbst entscheiden können, wie sie sich am Ende wahrnehmen wollen, wie sie angesprochen werden wollen und wiederum durchaus auch, welche sexuellen Kontakte sie haben wollen und welche sie nicht haben wollen. Und deshalb bin ich bei solchen Begriffen durchaus ganz gut und ganz dankbar, dass wir an der Stelle sind, vielleicht auch für die Zuhörenden an der Stelle. Das Transsexuellengesetz, was eben 1980 und in vergleichbarer Weise in der DDR auf den Weg gekommen war, das setzte voraus, nur um den Personenstand ändern zu lassen, um nur in der Urkunde irgendwie den Eintrag ändern zu lassen, dass die Personen fortpflanzungsunfähig gemacht werden sollten. Die Personen sollten sterilisiert werden. Und das wurde von dem Bundesverfassungsgericht im Jahr 2011 als verfassungswidrig erklärt. Also insofern, wir sehen hier auch eine Rechtsentwicklung sehr deutlich da drin. Nur, dass man sich das vor Augen führt. Es geht da noch nicht um geschlechtsangleichende Eingriffe, sondern nur erstmal um Vornamen, darum geht es bei den Gutachten zum Beispiel, dann um den Personenstand, da geht es auch um Gutachten und für den Personenstand war tatsächlich es notwendig, sich sterilisieren zu lassen und das gegen Paragraphen im Strafgesetzbuch, die das eigentlich festgelegt haben und gesagt haben, nee, das soll ausgeschlossen sein und tatsächlich in Bezug auf das Gesetz, man kann jetzt drüber diskutieren, bin bei Begriffen immer gar nicht so zentral dabei, sondern am Ende muss die Sache stimmen. Nämlich, aus meiner Sicht ist nicht der Skandal, ob das jetzt Transsexuellengesetz heißt oder Selbstbestimmungsgesetz oder wie auch immer, sondern der eigentliche Skandal ist, dass das Bundesverfassungsgericht 2011 gesagt hat, das ist in weiten Teilen verfassungswidrig und ein Bundestag über 12 Jahre nicht zu einer Entscheidung gelangt ist. Das finde ich, das ist der eigentliche Skandal, weil das Bundesverfassungsgericht, die Verfassung, das Grundgesetz, das gerade 75 Jahre alt geworden ist, das ist tatsächlich unsere höchste Instanz. Und dass ein Bundestag so lange rummehrt, ohne dann wieder eine verlässliche gesetzliche Regelung zu schaffen. Das finde ich den eigentlichen Skandal. Und darüber wird medial zu wenig gesprochen. Und vielleicht ein kleiner letzter Punkt. Ich finde es sehr gut mit den Begriffen, Definitionen, die Sie sich aufgeschrieben haben, Herr Ramlo, weil das ist eine vernünftige journalistische Vorbereitung für eine Veranstaltung, egal welche. Und ich würde sie mir von PsychologInnen genauso wünschen. Da haben wir nämlich die jeweiligen unterschiedlichen Perspektiven. Wenn wir machen Interviews mit PsychologInnen, die mit Transjugendlichen arbeiten, die sagen, ach, das ist immer so schön. Die Transjugendlichen und die Transleute erzählen uns und erläutern uns alles dann immer. Und ich weiß es ja immer gar nicht so genau. So. Und dann reden wir danach mit den Jugendlichen und die sagen, ach, das ist immer so ätzend. Die wissen immer gar nichts und denen muss man immer alles erklären. Und von einer vernünftigen Fachlichkeit erwarte ich, dass die sich darauf einrichtet und dass sie tatsächlich, auch wenn ich mal eine andere Werthaltung habe, wenn ich sage, nee, ich sehe das so, Geschlecht, alles ganz binär, kann ja meine Einhaltung sein, aber wenn gesellschaftlicher Stand ein anderer ist, dass ich mich auch einlasse und sage, nee, selbstverständlich möchte ich die Grenzen von einem Patienten, von einer jugendlichen Person, einer erwachsenen Person nicht verletzen. Und das erwarte ich und deshalb finde ich, Fachkräfte sollten sich immer vorbereiten.
Das haben wir an der Stelle gemacht. Herr Amelung, ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen, was Herr Voss jetzt schon bei uns hier in die Runde gebracht hat. Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur auch über das Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt im November in Kraft treten wird. Die Ampel hat es verabschiedet. Im November ist es dann soweit. Herr Amelung, bei Ihnen als Transmann würde man natürlich erst einmal denken, der muss das doch begrüßen. Das Selbstbestimmungsgesetz sagt jetzt im Endeffekt, dass zum Beispiel eben Transmenschen oder die schon erwähnten nicht-binären Menschen jetzt ohne gerichtliches Verfahren ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern können. Also keine Gutachter, keine Richter, kein Nichts, so wie es bisherhin gewesen ist. Sie aber sagen, das ist zum Beispiel für Jugendliche ein potenzielles großes Problem. Warum?
Vielleicht noch mal ganz kurz. Nicht alles am derzeit noch geltenden transsexuellen Gesetz wurde als verfassungswidrig erklärt. Was nicht als verfassungswidrig erklärt wurde, waren die Gutachten.
Die ja jetzt auch wieder im Mittelpunkt der Diskussion stehen.
Genau. Die wurden nicht als verfassungswidrig erklärt, sondern es wurde noch durchaus festgehalten, dass der Staat ein berechtigtes Interesse daran hat, seine Register einigermaßen kohärent zu führen. Also das heißt, wenn jetzt der Geschlechtseintrag registertechnisch eingetragen wird, dass die Vorstellungen und dessen, was man unter männlich oder weiblich oder dann versteht, dass das nicht so dermaßen weit auseinanderfällt. Und beim Selbstbestimmungsgesetz ist nämlich jetzt das Problem, es werden überhaupt keine Fragen mehr gestellt. Es gibt überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Wer gehört jetzt zu der Zielgruppe, für die dieses Gesetz gedacht ist? Und wie stellen wir sicher, dass auch nur diese Zielgruppe, also Transpersonen, Interpersonen, dass auch nur die davon Gebrauch machen? Und da ist überhaupt nichts Entsprechendes vorgesehen. Und das halte ich eben für ein Problem. Das finde ich auch schon bei Erwachsenen nicht ohne. Aber bei Minderjährigen ist es noch weniger ohne. Sorgt auch international für Kontroversen. Es ist eigentlich hinreichend bekannt, dass gerade auch die Identitätsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen eine durchaus fragile, komplexe Geschichte ist. Nicht jede Bekundung über zum Beispiel Transsein oder Geschlechtseine abweicht, sozusagen vom biologischen Geschlechtskörper abweichende Geschlechtsidentität, ist zwingend dauerhaft. Also die Studienlage ist eigentlich sehr eindeutig, dass bei sehr vielen Minderjährigen sich ein Unbehagen sozusagen der Lebensspanne stark verringern bis wieder auflösen kann. Und gerade deshalb finde ich es schwierig, wenn das im Grunde genommen jetzt alleine ihnen mit ihren Eltern zusammen vorbehalten bleibt.
Also im Endeffekt nicht jeder Jugendliche, nicht jedes Kind, was ein Problem mit seinem Körper hat, hat dieses Problem, weil es sich als falsches Geschlecht fühlt.
Genau.
So, jetzt sagen ja Betroffene immer wieder, wenn ich mich da jetzt erklären muss, warum das so ist, dann wird quasi meine gesamte Existenz in Frage gestellt. Und das ist ja jetzt die maßgebliche Verbesserung, sagen die Befürworter. Sehen Sie das nicht?
Also das sehe ich in der Tat nicht so, weil bei dem Empfinden Unwohlsein mit dem eigenen Geschlecht gibt es auch große Schnittmengen, zum Beispiel mit einer sich entwickelnden Homosexualität. Es wäre fatal, wenn eigentlich junge Homosexuelle nicht die Chance bekämen, hin zu einer homosexuellen erwachsenen Person zu werden. So. Deswegen hat das für mich nichts mit irgendwie Auslöschung oder so zu tun, sondern es ist ein Dilemma, dass da eben sehr viele Schnittmengen sind, also sowohl mit homosexueller Entwicklung, aber auch gerade die weibliche Pubertät ist sehr von der Psyche her auch sehr krisenanfällig. Und es muss hier auch darauf hingewiesen werden, dass gerade in den letzten 5 Jahren bei Minderjährigen besonders in einer Altersgruppe die Zahlen erheblich zugenommen haben, international betrachtet, die praktisch einen Geschlechtswechsel begehren. Und das sind biologisch weibliche Jugendliche, so in der Altersgruppe, so zwischen 11 bis 15 Jahren. Ursachen werden international kontrovers diskutiert. Abschließende Ursachen sind noch nicht gefunden. Mhm. Und gerade auch vor dem Hintergrund wäre ich da wesentlich zurückhaltender, weil auch eine reine Namens- und Personenstandsänderung, also eine rechtliche Änderung, gut, die ist kein chirurgischer Eingriff, aber auch eine rechtliche Änderung kann einen Pfad festtreten. von dem man nicht unbedingt einfach so wieder runterkommt.
Frau Wulff, die CDU, CSU hat das Gesetz auch stark kritisiert. Sie sind bei Ihnen in der Fraktion eine der maßgeblichen Stimmen gewesen, auch eine maßgebliche Stimme der Kritik an der Ampel. Jugendliche, die tatsächlich, Sie merken wieder, ich bin vorsichtig mit der Sprache. Jugendliche, haben wir gerade gehört, sind natürlich zum Beispiel durch die Pubertät eh immer in einer schweren Phase. So, aber natürlich gibt es auch Jugendliche, die tatsächlich diesen inhärenten Drang haben, dass sie sich eben falsch fühlen. Wir haben gerade gehört, dass es ein Dilemma ist. Wie kann man denn dieses Dilemma auflösen?
Also für uns war natürlich in der Debatte, wir sind nun Politikerinnen und Politiker, die Frage, welche Verantwortung hat der Staat bei einer solchen Gesetzgebung? So, und das kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen diskutieren. Wir haben erstmal, und das ist ja eigentlich auch seit dem transsexuellen Gesetz sozusagen Konsens, gesagt, es braucht für die Menschen, die das ernsthaft betrifft, braucht es den Weg, den Geschlechtseintrag im Pass entsprechend ändern zu können. Und dieser Weg muss auch rechtssicher sein. Das Bundesverfassungsgericht hat hier natürlich zu Recht geurteilt, dass die Dinge, die beschrieben worden sind, wie Sterilisation, die Ehe musste geschieden werden oder Ähnliches, dass das viel zu weit in die Persönlichkeitsrechte und die körperliche Unversehrtheit eines Menschen eingreift. Und deshalb hat es zu Recht diese Bestandteile für verfassungswidrig erklärt. Aber eben auch nicht alle, wie Herr Amelung sagte, die Gutachten nicht, weil es gesagt hat, der Staat darf durchaus eine Nachhaltigkeit des Geschlechtseintrages im Pass verlangen. Also, dass diese Entscheidung tatsächlich ernsthaft und nachhaltig ist. So, also haben wir uns gefragt, was ist die Aufgabe und Rolle des Staates? Und wir haben eigentlich zwei Dinge gesehen. Das eine ist, dass wir auch sehen, dass jeder hat hier eine Pubertät durchlebt. Das war wahrscheinlich nicht die beste Phase im Leben, also zumindest eine ziemlich schwierige Phase der Identitätsfindung, dass Kinder und Jugendliche natürlich eine besonders zu schützende Gruppe sind. Und dass Kinder und Jugendliche natürlich auch besonders beeinflussbar sind und in dieser Phase der Identitätsfindung vielleicht auch mal einen Weg einschlagen, den sie hinterher revidieren. Dafür gibt es auch Beispiele tatsächlich. Also wenn Sie mit Therapeuten und Psychologen reden, es gibt diese Kinder, die dann für eine Weile sich ausprobieren im anderen Geschlecht und dann irgendwann sagen, das reicht jetzt, ich möchte wieder in mein biologisches Geschlecht zurückgehen. Also diese Phase des Ausprobierens ist extrem wichtig und auch diese Alltagsprobe nennt man das. Also dass die Kinder und Jugendlichen wirklich sich sicher gehen können, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Und deshalb haben wir gesagt, für Kinder und Jugendliche, die Verantwortung des Staates muss darin bestehen, A, dass es diese Phase gibt und dass, wenn jemand den Geschlechtseintrag im Pass wechselt, dass der Staat sicher geht, dass das auch eine nicht nur durch Eltern bestimmte Entscheidung ist oder durch das Kind, sondern dass es auch eine dritte Instanz gibt, die in diesem Prozess nochmal eine Stimme hätte. Deswegen hätten wir uns immer entschieden, das Gutachterverfahren gerade bei Kindern und Jugendlichen entsprechend beizubehalten.
Betroffene nennen das ein Echtheitszertifikat, was sie da abgeben müssen für ihr innerstes Selbst.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber wie gesagt, diese Phase der Pubertät, oder es ist keine schöne Beschreibung natürlich, ne, was Sie sagen, so nach dem Motto, der Staat diskriminiert an dieser Stelle.
Der glaubt mir nicht, wer ich bin.
Naja, der Staat möchte an dieser Stelle sicherstellen, dass ein Kind, was in einer besonders verletzlichen Situation ist, nicht eine Entscheidung trifft, die hinterher bereut wird. Aber der Staat stellt auch sicher, dass es diesen Weg entsprechend gibt. Und ich glaube, dass es auch bei vielen, also tatsächlich so ist, dass die Entscheidung ja durch die Gespräche mit dem Psychologen, also es sind zwei Gespräche gewesen, etwa eine Stunde dauern die, durchaus bestätigt werden. Es gibt sogar Psychologen, die uns gesagt haben, unter 14 Jahren würden sie den Geschlechtseintragwechsel überhaupt nicht erlauben, weil bis dahin noch überhaupt gar nicht klar ist, wie sich die kindliche Identität entwickelt und es auch gar nicht so relevant ist für das Kind. Also worum geht es da? Da geht es um die Frage, welcher Name steht auf dem Zeugnis oder welcher Name steht auf dem Busfahrschein für die Schule oder Ähnliches. Viel wichtiger wäre gerade unter 14, dass wir in Schulen beispielsweise, wo diese Kinder und Jugendlichen sind, eine tolerante Atmosphäre haben, dass diese Kinder sich ausprobieren können, ohne dass sie verhöhnt werden. Also das erste Ziel kann nicht sein, zu sagen, wir müssen den Eintrag im Pass wechseln, weil das Kind vielleicht äußert, es identifiziert sich nicht mit diesem Geschlecht. Das ist ja das, was der Staat macht. Wir entscheiden ja am Ende nur darüber, was steht im Pass, männlich oder weiblich. Und wie kommt man dahin, dass dieser Geschlechtseintrag entsprechend funktioniert. Ich glaube, das wäre viel wichtiger. Und deshalb haben wir gesagt, wir sehen einfach die Verantwortung des Staates, an dieser Stelle sicherzustellen, dass wenn Kinder und Jugendliche diese Entscheidung treffen, dass es eine sehr nachhaltige und geprüfte Entscheidung ist und nicht der Staat sozusagen Tür und Tor öffnet und am Ende vielleicht ein Jugendlicher sagt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, die mich auf einen Weg gebracht hat, den ich Jahre später vielleicht wirklich bereue. Und diese Hürden halten wir natürlich für eine Zumutung, aber für eine vertretbare Zumutung angesichts des Gutes, was da auf dem Spiel steht. Mhm. Ja, nämlich die Identität am Ende oder Identitätsfindung eines Jugendlichen.
Eine vertretbare Zumutung, sagt Mareike Wulff. Sie ist Mitglied des Bundestages, sie ist Mitglied der CDU. Und wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur über das Selbstbestimmungsgesetz und über die Frage, wann ist eigentlich ein Mann, wann ist eine Frau und wie viel Bewegung ist da drin. Genauso bei uns ist Till Randolph Amelung, er ist freier Autor. Ein Schwerpunkt von ihm sind geschlechterpolitische Themen. Und wir haben Heinz-Jürgen Voss bei uns, er ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung. Und Sie, Herr Voss, haben jetzt Ihren Zettel vollgeschrieben mit Notizen. Was steht da alles drauf?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht alles sagen, dann sitzen wir in 3 Stunden noch hier, wenn ich das alles beantworte. Vielleicht erstmal an der einen Stelle will ich gerade Frau Wulff auch sehr recht geben. Wir müssen tatsächlich eher an einer gesellschaftlichen Atmosphäre arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, dass Transkinder und Jugendliche in Schulen angenommen werden, dass jeweils eine vernünftige Aushandlung stattfinden kann. Auf welche Toilette, wir waren ganz am Anfang an diesem Toilettenbeispiel, können sie jeweils gehen und so, weil es ist ein Bildungsort und es kann nicht sein, dass Kinder unterdrücken, aufs Klo zu gehen, nur weil sie Angst haben, aufs falsche Klo gehen zu müssen, was eben nicht zu ihrer Geschlechtsidentität passt. Ich will 1, 2 Punkte ein bisschen gerade ziehen. Also psychosexuelle Entwicklung ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Und die wesentlichen Entwicklungsschritte finden im 2. bis 4. Lebensjahr statt. Also tatsächlich, eine Geschlechtsidentität bildet sich relativ früh heraus. In der Adoleszenz haben wir jeweils natürlich noch mal Fragen, die mit dazukommen. Psychosexuelle Entwicklung bedeutet auch selbstverständlich, dass sowohl physiologische als auch physische als auch psychische Merkmale eine Rolle spielen, aber auch Sozialisation und Erfahrung. Also insofern, es ist kein ganz verstandener Prozess. Das bedeutet, es ist immer eigenwillig. Eine Geschlechtsidentität entwickelt sich in gewisser Weise eigenwillig. Und mein Punkt wäre dann eben gerade an alle Eltern, erstmal zu sagen, ach, mein Kind ist schon ganz in Ordnung, so wie es erstmal drauf ist. Und es dann auch auf den Wegen mit zu unterstützen, die da sind. Vielleicht auch nochmal, weil das klang jetzt auch bei Herrn Amelung, bei Frau Wulff mit an, vielleicht nochmal das Selbstbestimmungsgesetz, nochmal, das muss uns vor Augen führen. Das bedeutet, gerade Fragestellungen wie geschlechtsangleichende Eingriffe oder sowas sind da gar nicht geregelt. Es geht tatsächlich lediglich um den Personenstand und da ist am Anfang eine Überdenkungszeit vorgesehen. Also ich gehe einmal erstmal aufs Amt, sage, möchte das jetzt gewechselt haben. Dann habe ich 3 Monate Bedenkzeit und nach den 3 Monaten Bedenkzeit kann ich wieder hingehen und das geregelt haben. Ein paar Punkte sind da jeweils mit vorgesehen und wir haben danach eine Ausschlussfrist von 1 Jahr, nämlich zu sagen, danach kann ich es nicht gleich wieder wechseln. Es gab nämlich auch die Situation, dass Leute darüber nachgedacht haben, ach naja, dann die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands wird jetzt jede Woche zum Amt rennen und das Geschlecht umtragen lassen. In anderen Ländern, wo das eingeführt wurde, auch in Argentinien haben wir eine ähnliche Regelung, auf Kuba, auf Malta, in Pakistan, also in verschiedenen Emanzipatoren.
Auch mit den gleichen Altersstufen schon?
Nicht ganz genau, aber durchaus erstmal eine Selbstbestimmung festgelegt.
Weil das ist also, ja eine der großen Kritik.
Genau, das wäre auch der nächste Punkt, auf den ich noch kommen möchte. Also tatsächlich nicht mit den genauen Altersstufen dann dabei, aber erstmal, dass eine Selbstbestimmung dabei gesetzt wird. Dass wir jetzt gerade vielleicht noch einen Punkt, weil die Gutachten immer so banal wirken, führen Sie sich auch vor Augen. Bisher, also ich kenne die Situation aus Leipzig und Halle, da waren insgesamt 4 Gutachten notwendig, also nämlich für die Vornamensänderung 2 Gutachten, für die Personenstandsänderung nochmal 2 Gutachten. So ein Gutachten kostet jeweils über 1.000 Euro. Wer kann sich das leisten? Also solche Sachen zu stellen, jugendliche Personen zum Beispiel erstmal nicht, aber auch viele ärmere Leute nicht. Wir haben da eine sozioökonomische Spanne schon mal mit drin. Und in Bezug nochmal auf die Frage Minderjährige, also dass wir jetzt sagen, ja, natürlich nehmen wir Minderjährige ab 14 Jahre so ernst, dass sie auch für sich selbst Dinge regeln können. Das machen wir hier in Bezug auf Geschlecht im Selbstbestimmungsgesetz. Das machen wir aber auch an vielen anderen Stellen, nämlich weil Deutschland die KRK, die Kinderrechtskonvention, ratifiziert hat, jetzt auch endlich vollständig. Und das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche eine Meinung haben dürfen, dass sie für sich selbst eintreten dürfen. Und wir sehen es, dass das Bundesverfassungsgericht dem auch Rechnung getragen hat, nämlich bei der Klage auf Klimagerechtigkeit waren Kinder antragsberechtigt. Und das finde ich eine gute Entwicklung, weil das tatsächlich auch eine Stärkung der Demokratie bedeutet. Unabhängig, also deshalb, ich will es mal ein bisschen auch immer mal weiten, dass wir nicht nur uns an Geschlecht festhaken, weil natürlich andere Themen da genauso mit reinspielen.
Aber hier geht es ja ganz konkret um Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, da will Frau Wulff schon die ganze Zeit mit rein, Herr Voss.
Ein ganz kleiner Punkt. Nämlich auch nochmal in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Also es gibt eine größere Studie von der Fundamental Rights Agency. Stefan Timmermans aus Frankfurt hat eine größere Studie gemacht. Die größere Zahl von den Befragten gibt an, dass sie es bis zum 5. Lebensjahr wusste, dass sie geschlechtlich irgendwie anders ist. Also retrospektiv befragt, die in älteren Jahren. Weitere ungefähr 30-40% geben an, sie wussten es bis zum 10. Lebensjahr. Also tatsächlich, die Haltung ist sehr fest ausgeprägt und wir haben viele Daten dazu, dass sobald ein Transitionswunsch ernst genommen wird und sagen wir erstmal, das kann erstmal über Änderung Personenstand erfolgen oder eben auch dann über verschiedene Sachen durchaus, die man punktuell anfangen kann, das ist dann immer psychologisch beraten, über Pubertätsblocker oder Ähnliches dann jeweils zu gehen. Aber sobald der ernst genommen wird, haben wir eine Verringerung des Suizidversuchsrisikos bei Transjugendlichen auf das Normalmaß. Sonst haben sie etwa 30-40% Suizidversuchsrisiko bis zum Alter von 18 Jahren und dann senkt es sich auf das Normalmaß.
Da springt Herr Amelung schon an.
Genau.
Frau Wulff, lassen Sie Ihnen kurz den Vortritt. Herr Amelung.
Also gerade beim Stichwort Suizidrisiko. International gibt es da gerade sehr viel Kontroversen, dass da möglicherweise Zahlen nicht ganz korrekt eingesetzt sind und die Studienlage etwas abschwächt. Also bei Kindern und Jugendlichen geht es ja eben auch darum, wie schnell bestätige ich jemanden in der geäußerten Identität oder verzichte ich darauf, andere Möglichkeiten in den Raum zu stellen oder mitzudenken. Im Ausland sieht man gerade, dass mit diesem Ansatz, den man auch als genderaffirmativ bezeichnet, also eine sehr zügige Bestätigung und möglichst ohne irgendwie etwas zu hinterfragen oder überhaupt andere Gründe für möglich zu halten, dass das gerade zu Problemen geführt hat. Also am Ausland ändern sich da gerade wieder die Verfahrensweise, weil dann eben gerade doch besonders Jugendliche mit sehr komplexen psychischen, aber auch biografisch bedingten Problemstellungen da durchs Raster gerutscht sind, die eigentlich etwas anderes als eine Transition gebraucht hätten.
Das ist Gegenrede von Till Randolph Amelung. Und auch Sie, Frau Wulff, wollten Herrn Voss, dem Sexualwissenschaftler, in unserer Runde nochmal widersprechen.
Ich würde mich nicht anmaßen, Ihnen fachlich an dieser Stelle wieder zu widersprechen, aber ich möchte schon auf eine gewisse Debattenproblematik hinweisen. Wenn Sie sagen, Kinder und Jugendliche werden jetzt ernster genommen und wir haben die Kinderrechte, Kinder dürfen ihre Meinung äußern. Natürlich sind das wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklungen. Wir müssen aber, finde ich, wenn Sie das in einem Atemzug mit der Änderung des Geschlechtseintrages nennen, finde ich durchaus einen Unterschied machen, weil es, wenn Sie es so formulieren, wie Sie es formuliert haben, zu einer gewissen Banalisierung dieses Geschlechtseintrages führt. Eine Meinung kann man revidieren und ändern und wir befinden uns häufig in diskursiven Prozessen, wo wir das dann ja auch tun. der Geschlechtseintrag ist doch etwas, was eine Nachhaltigkeit erfordert, eine Ernsthaftigkeit erfordert dieses Kindes. Und deshalb würde ich schon hier darum bitten, dass wir diese Dinge voneinander trennen und auch die unterschiedliche Natur, sage ich mal, der beiden Gegenstände, also die Meinung von Kindern ernst nehmen und die Frage, dürfen Kinder selbst über ihr Geschlecht bestimmen, in Anführungsstrichen, unterschiedlich zu behandeln. Was für uns politisch auch noch wichtig war, ist ja nicht nur die Frage, wie ernst nimmt man die Kinder und Jugendlichen, sondern welche Möglichkeiten eröffnet man noch mit so einem Gesetz, weil es natürlich so ist und wir haben ja eine große Offenheit für diese Themen in der Gesellschaft mittlerweile erreicht. Also es ist ja schon so, dass Transgeschlechtlichkeit etwas ist, was in der Breite der Gesellschaft durchaus mittlerweile bekannt ist. Das war ja vor Jahren noch nicht so. Und dass Eltern sich auch vielleicht damit beschäftigen. Dieses Gesetz lässt natürlich auch die Möglichkeit offen, dass Eltern das Geschlecht ihres Kindes ohne dessen Einwilligung umändern lassen, weil sie vielleicht sagen, Geschlecht ist nicht so wichtig. Also wenn sie unter 14 sind, sie können theoretisch, ich hoffe, dass es niemand macht, aber die Möglichkeit gibt es, auch ihr Kind als divers eintragen lassen im Pass, weil sie der Meinung sind, Geschlecht ist eine willkürliche Kategorie, die keine Rolle spielt. Und sowas muss man natürlich auch mit bedenken, dass das auch eine Folge ist, wo man sich fragen muss, ist das denn richtig so? Die andere Folge, die aus unserer Sicht die Ampel auch nicht berücksichtigt hat mit diesem Gesetz, ist die Frage, müssen wir nicht sicherstellen, dass bevor Kinder und Jugendliche diesen Weg gehen, dass sie auch nachhaltig beraten worden sind bei dieser Entscheidung? Natürlich ist es so, dass sich Kinder und Jugendliche häufig in psychologischer Begleitung befinden und Behandlung. Aber wir wissen es nicht, ob es bei allen der Fall ist. Und das Gesetz schreibt es entsprechend auch nicht vor. Also wir haben keine, wie auch immer geartete Pflicht, eventuell nochmal eine Beratung in Anspruch genommen zu haben. Im Gesetz steht nur drin, dass das Kind bestätigen muss, es ist beraten worden. Und dann wird aufgezählt, wer beraten kann, unterschiedliche, also jede Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise, was ich bezweifle. Also wir haben tolle Sportvereine bei uns, ich glaube, die wären aber jetzt nicht qualifiziert, ein Kind darin zu beraten, ob es jetzt transgeschlechtlich ist und den Geschlechtseintrag ändern soll. Also da hätten wir uns viel mehr Ernsthaftigkeit gewünscht, was die Begleitung von Kindern und Jugendlichen angeht an dieser Stelle. Und auch dann hätte es auch erfordert, die Beratungsstrukturen entsprechend aufzubauen und auszubauen, dass auch jedes Kind wirklich die Möglichkeit hat, wohnortnah eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen. All das ist nicht erfolgt und deshalb ist bei uns schon der Eindruck geblieben, dass es wirklich um auch in gewissem Maße eine ideologische Fragestellung mitging und nicht unbedingt der Kinder- und Jugendschutz als allererstes mit im Vordergrund stand.
Kinder- und Jugendschutz ist ein großer Debattenaspekt. Ein anderer großer Debattenaspekt, den wir mit der fortrasenden Zeit einfach noch einmal kurz erwähnen wollen oder ich den erwähnen will, ist natürlich auch die Frage von Schutzräumen für Frauen. Auch das wird breit diskutiert. Aber ich möchte, um den Kreis doch nochmal zu schließen, Herr Aumelung, auch nochmal darüber reden, weil wir ja auch über Akzeptanz sprechen und darüber, wie wir die Schärfe rausbekommen aus diesem gesellschaftlichen Dilemma. Ist es nicht auch durch dieses Selbstbestimmungsgesetz, wenn sich mehr Menschen trauen werden, zu sein, wie sie sind, dass wir dann auch eine breitere Akzeptanz bekommen werden?
Ich habe da aufgrund dessen, wie das Gesetz aufgestellt ist, eher so meine Zweifel. Weil eben, wie ich schon sagte, es wird ja überhaupt nicht mehr sichergestellt, dass jemand auch zur Personengruppe gehört, für die das Gesetz gedacht ist. Und ja, ich finde es gut, wenn zum Beispiel individuell Menschen sagen können, ich möchte so leben, wie ich das sehe, aber es entbindet einen nicht von der Verantwortung zu schauen, was ist in der Interaktion mit anderen möglich. Also die Verantwortung auch selber dafür zu übernehmen, dass Interaktionen gut gelingen können, Konflikte gut gelöst werden, eine gewisse Geschmeidigkeit gegeben ist. Und wenn ich aber sozusagen jegliche Konvention aufkündige, die es begrifflich von Mann und Frau gibt zum Beispiel, und dann aber von anderen erwarte, dass sie das so schlucken, wie es ist und so, wie ich es mir wünsche, auf mich reagieren, dann funktioniert das leider nicht.
Frau Wolf.
Natürlich ist es möglich, dadurch, dass keinerlei Nachweis mehr gefordert wird beim Wechsel des Geschlechtseintrages, dass jemand, der ein unlauteres Motiv hat, versucht, von diesem Gesetz zu profitieren.
Aber gibt es da schon konkrete Beispiele oder eine Beweislage? Das ist also, ja bisher ja. Vor allem auf Einzelfälle basierend, oder?
Genau, also das ist, es gibt sehr unterschiedliche Gesetze in unterschiedlichen Ländern, die auch, sagen wir mal, mit unterschiedlichen Stufen arbeiten. Also beispielsweise Argentinien, glaube ich, ist es, die haben ein sehr liberales Selbstbestimmungsgesetz, aber die haben eine Hürde beim Rückwechsel eingezogen. Die haben gesagt, wenn jemand zweimal den Geschlechtseintrag wechseln möchte, dann muss er vor ein Gericht gehen, was ja eine hohe Hürde ist wiederum. Und dadurch haben sie natürlich eine Hürde eingezogen, wo jemand, der vielleicht ein unlauteres Motiv hat, sich auch zweimal überlegt, ob er denn dauerhaft natürlich in diesem Geschlecht leben möchte. Also es gibt da schon verschiedene Varianten. Ich will jetzt auch nicht, ich halte es für falsch, Panik zu schüren und zu sagen, das wird jetzt ein Massenphänomen. Das glaube ich gar nicht. Aber natürlich ist es auch Aufgabe von Politik, sich zu überlegen, was ermöglichen wir für eine bestimmte Gruppe, der wir etwas erleichtern wollen, klar. Aber welche Risiken stecken auch dahinter? Und da haben besonders unsere Innenpolitiker darauf hingewiesen, dass natürlich das Geschlecht ein wesentliches Merkmal ist, wenn man zum Beispiel Personen sucht. Und die Ampelfraktionen haben einen Antrag eingereicht, der besagt, zukünftig soll nun jede Personenstandsänderung, also zum Beispiel auch wenn man heiratet oder ähnliches, den entsprechenden Behörden gemeldet werden. Auf die Umsetzung dieses Antrages warten wir noch. Ich gehe auch davon aus, dass das vermutlich in dieser Legislatur nicht mehr passiert. Zumindest haben wir mehrfach nachgefragt. Wir haben natürlich den Geschlechtseintrag auch aus einem Grund und unter anderem eben bei der Feststellung der Eindeutigkeit einer Person spielen natürlich der Name und der Geschlechtseintrag nach wie vor eine große Rolle. Und deshalb muss das natürlich als einfach mitgedacht werden, weil ja, das theoretische Potenzial liegt drin.
Um da noch die Befürworter des Gesetzes kurz zusammenfassend zu zitieren, die würden natürlich sagen, das sind Missbrauchsängste und Vorbehalte. Da sind wir wieder bei der Frage von Akzeptanz. Herr Voss, Sie als Sexualwissenschaftler, wenn Sie sich diese Entwicklung anschauen und all die Argumente dagegen, glauben Sie, dass wir auch durch diese Diskussion, die wir durch das Gesetz bekommen haben und durch die Diskussion der letzten Jahre auf dem Weg zu mehr Akzeptanz sind, trotz oder wegen des Gesetzes?
Durchaus auch eine schwierige Frage. Das, was ich tatsächlich wichtig finde, ist, dass wir in der Gesellschaft darüber reden, dass wir an den Punkten wirklich, also dass wir nicht Selbstbestimmung als etwas Negatives verstehen, sondern auch Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen und durchaus auch hinsichtlich von Geschlecht als etwas Positives verstehen, weil wenn wir die Interessen da auch ernst nehmen, dann sind auch Kinder und Jugendliche viel geschützter. Also wir machen regelmäßig in Merseburg Studien, da zeigt sich bei Gewaltstudien beispielsweise, da, wo es ein vollständig liebevolles, zärtliches Elternhaus gibt, also Kinder nicht geschlagen wurden. Die Kinder haben etwa nur ein Viertel der Wahrscheinlichkeit von Vergewaltigung betroffen zu sein und nur ein Drittel Wahrscheinlichkeit von häuslicher Gewalt betroffen zu sein. Also, dass wir tatsächlich an einer solchen Pazifizierung an einer Gesellschaft arbeiten und im Moment ist und deshalb die europäischen Studien der Fundamental Rights Agency, das sind häufig Zehntausende Personen in den Untersuchungsgruppen drin. Und da zeigt sich, von Transpersonen haben innerhalb der letzten 12 Monate 2/3 Diskriminierung und oder direkt Gewalt erlebt. Und das können wir nicht mehr hinnehmen. Und da habe ich Sie aber auch alle so verstanden, dass wir daran arbeiten wollen. Ob man dann das auf das Gesetz zurückführt, ich würde sagen, das Gesetz ist jetzt da, jetzt sollte man damit arbeiten. Ich finde, eine ungünstige Situation wurde jetzt bereinigt, nämlich, dass die deutliche Rüge des Verfassungsgerichts lange Zeit nicht umgesetzt wurde. Und das finde ich den wichtigen Punkt. Und aber wichtiger ist als die ganzen Gesetzeslagen, dass wir tatsächlich ernsthaft daran arbeiten, und zwar jede Person an sich selbst tatsächlich. Kann ich mein Kind so annehmen, wie es ist? Wie unterstütze ich mein Kind? In welcher Lage auch immer? Wie gehe ich als Fachkraft in der Schule um? Habe ich mich als Psychologin sinnvoll geschult oder ähnliches? Und auch in der Polizei gibt es auch mittlerweile umfassende Schulungen zu dem Thema. Also insofern, aber wir müssen an uns selber arbeiten.
Das ist nochmal. Das ist nochmal der weite Blick und ein Appell von Heinz-Jürgen Voss. Er ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Wir haben diskutiert das Selbstbestimmungsgesetz und wie wir in Deutschland mit dieser kontroversen Frage umgehen sollten und müssten. Eine Stunde, die unglaublich schnell vorbeigegangen ist. Und Till Randolph-Amelung hat das genauso mit uns diskutiert. Der ist freier Autor mit dem Schwerpunkt auf geschlechterpolitischen Themen. Und Mareike Wulff war bei uns. Sie ist für die CDU Mitglied des Bundestages. Wir bedanken uns auch bei der Volkswagen Stiftung, denn die hat das für uns alles hier mit organisiert im Schloss Herrenhausen in Hannover. Und danke auch an unser Publikum vor Ort.